Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Raun Mörchen und mit einer wunderbaren und wunderbar vielseitigen Musikerin. Sie hat ein eigenes Ensemble für die Musik der Barockzeit. Sie ist Professorin am renommierten Mozarteum in Salzburg. Seit einiger Zeit dirigiert sie dazu und leitet zwei Musikfestivals, eines in Bad Arolsen, ein anderes in Potsdam, Sanssouci. Bekannt ja, berühmt geworden, aber ist sie mit einem Instrument, dem viele gar nicht zutrauen, dass man damit überhaupt berühmt werden kann. Herzlich willkommen, Dorothee Oberlinger.
Hallo.
Ich frage mich ehrlich gesagt, warum Sie so bereitwillig Interviews geben und auch mir gleich zugesagt haben, als ich angerufen habe und habe gefragt, wollen Sie mitmachen bei den Zwischentönen? Denn eigentlich ist es ja immer so, wenn Sie gefragt werden zu dem, was Sie so machen, dass Sie als erstes Ihr Instrument in Schutz nehmen müssen. Geht Ihnen das nicht auf die Nerven?
Ja, wahrscheinlich ist das der missionarische Charakter, den ich ganz gerne mag. Mein Vater ist ja Pfarrer und anscheinend möchte ich auch immer die Leute irgendwie ein bisschen bekehren dazu und zu erklären, dass die Blockflöte einfach wirklich ein wunderbares Instrument ist.
Genau, um die geht es nämlich, um die Blockflöte. Ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut, geguckt in Artikeln und Rezensionen und habe da wirklich auch nur das seriöse Feuilleton genommen. Klassik, Einstiegsdroge für Kinder, Grauen des Bürgertums, Folterinstrument, Schreckenspfeife. Wie kann so ein kleines Stückchen Holz denn so viel Missmut bereiten?
Ich glaube, es bereitet Missmut, wenn es Zwang verbreitet. Also wenn man zum Beispiel in einer Schulklasse jedem Kind eine Flöte in die Hand drückt und sagt, nun spielt mal. Und das kann natürlich schrecklich sein und auch im Ohr wehtun, weil es natürlich hohe Frequenzen sind, die sich da reiben. Und die Kinder, die dann vielleicht Einzelunterricht oder kleine Gruppen hatten unter toller Anleitung, die haben dann den Spaß nicht verloren an dem Instrument. Und sehr viele Leute, die dann in meinen Konzerten waren und zum ersten Mal die Flöte auf Konzertanten-Niveau gehört haben, die waren dann sehr erstaunt und haben gesagt, sie hätten sich niemals vorstellen können, welche Töne man diesem Instrument entlocken kann.
Gibt es das denn überhaupt noch so wie früher, dass man einfach jedem unschuldigen Kind erstmal eine Blockflöte in den Mund steckt?
Ich glaube, dass das wirklich abgenommen hat in der Corona-Zeit dann sowieso. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum Gymnasium in Zimmern gegangen bin, dass da in einem Schrank die Flöten schlummerten und die wurden dann rausgeholt und jeder musste sich irgendwie eine nehmen und die Schulklasse davor hatte die sozusagen schon im Mund und man hat sich tatsächlich auch so ein bisschen gescheut davor und das ist natürlich auch eine grauenhafte Vorstellung und die ganze Sache kommt tatsächlich aus der Nazi-Zeit, also aus der Idee der Gleichschaltung, irgendwie jedes Kind soll ein Instrument spielen und das in Massen, auch mit einer Massenfabrikfertigung, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber die Flöte an sich war immer ein pädagogisches Instrument. Auch in der Barockzeit haben die Amateure das sehr geliebt und auch da gab es diese beiden Ebenen zwischen Profis und Amateuren.
Ja, und von den Profis gibt es heute eine ganze Menge, ne?
Genau. Ja. Eine ganze Menge tatsächlich.
Ja, Sie sind eine der bekanntesten. Wie war das denn so, als Sie angefangen haben? Musste man da noch lange schauen, um zu schauen, wer kann das denn so gut, dass er es mir beibringen kann? Oder gab es da schon ein bisschen Auswahl?
Ja, also da gab es nicht so eine riesengroße Auswahl. Und ich bin ja auf dem Land groß geworden sozusagen, also in einer Kleinstadt in Simmern im Hunsrück. Und da gab es jetzt erstmal keine Flötenlehrerin, Flötenlehrer, was passend gewesen wäre. Aber ich habe es mir sowieso erstmal selber beigebracht mit meiner Mutter zusammen. Und dann hat man mich später in den Unterricht geschickt in die Großstadt nach Wiesbaden zu Marianne Bold-Fierler und die hat mich auch begleitet bis zum Abitur und die hat eben einfach die höheren Weihen schon gehabt und konnte super Unterricht geben.
Ja, kommt das denn bei Ihnen heute noch vor? Ich meine, wir wissen ja, bei Klassikkonzerten sind nicht nur ältere Menschen, aber doch eine Menge ältere Menschen, dass die noch mit so Traumata zu Ihnen kommen nach dem Konzert und sagen, ich habe ganz, ganz schlimme Erfahrung eigentlich mit der Blockflöte gemacht, aber was Sie da machen, ist der Hammer, das habe ich noch nie gehört.
Das kommt tatsächlich oft vor und ja, ich bin dann immer froh, dass ich sozusagen jemanden wieder überzeugen konnte. Aber ich muss auch sagen, ich habe öfter mal in Sendungen gesagt, dass ich es nicht toll finde, wenn man irgendwie ungeschult in einer großen Schulklasse das Instrument spielt. Und dann habe ich tatsächlich Zuschriften bekommen von Lehrern, Lehrerinnen, die das sehr ernsthaft betreiben und wo die Schülerinnen und Schüler richtig Spaß haben, auch in der großen Gruppe zu spielen. Und auch zum Beispiel in Asien ist das wirklich weit verbreitet, dass dann 100 Kinder auf der Bühne stehen und wirklich tolle Flötenchöre haben. Und das meine ich natürlich nicht. Also wenn die Anleitung stimmt, dann kann das total Spaß machen. Aber ansonsten würde ich immer eher zum Singen raten, zum Chor singen, weil das Singen, wie Telemann schon gesagt hat, das Singen ist das Fundament aller Dinge und dann kommt erstmal das Instrument.
Die schönste Widerlegung aller Vorurteile gegen die Blockflöte ist sowieso, wenn man hört, wie Sie spielen. Und Sie haben ganz vorsichtig gefragt, ob Sie denn für die Sendung auch mal eine eigene Aufnahme mitbringen dürfen. Klar, dürfen Sie natürlich nicht nur, Sie müssen es in diesem Falle sogar ganz dringend und haben es auch getan. Ich denke, das ist jetzt auch ein ganz guter musikalischer Anfang für uns, diese Aufnahme eines Konzertsatzes von Georg Philipp Telemann mit Ihrem Ensemble 1700, dem Kollegen Reinhard Göbel dazu als Dirigenten und Sie als Solistin. Dorothee Oberlinger. Mal fest, was wir ganz sicher wissen, nämlich wer hier die Flöte gespielt hat. Mein Gast heute, Dorothee Oberlinger. Ganz sicher an ihrer Seite auch das Ensemble 1700 mit Reinhard Göbel. Ja, und dann aber doch ein Fragezeichen hinter dem, der dieses Konzert geschrieben hat, das sogenannte Harrach-Konzert, Georg Philipp Telemann, ein berühmter Name. Ja, was ist mit dem Fragezeichen? Wo kommt das her? Was begründet das Fragezeichen?
Naja, es ist keine Handschrift, die da überliefert ist in dieser Harrach-Bibliothek in Österreich und das Telemann-Zentrum in Magdeburg, die haben auch erstmal gesagt, na, das ist wahrscheinlich nicht authentisch und dann hat man sich doch ein bisschen näher damit beschäftigt und auch der Herkunft ist ja, wie gesagt, nur eine Abschrift. Dann hat man gesagt, es könnte vielleicht doch Telemann sein. Was dafür spricht, ist dieser raue Charakter. Telemann hat ja sehr auch die osteuropäische Musik geliebt und die barbarische Schönheit dieser Musik und das kommt hier rüber und Göbel bringt das auch toll rüber. In den Streichern. Und was dagegen spricht, ist zum Beispiel die Passagi, also diese sehr langen virtuosen Passagen, die sind so lang, dass man noch einmal Luft holen muss, mindestens dazwischen. Und Telemann hat eigentlich immer die Passagen so lange gemacht in seinen Konzerti, dass sie genau auf einen Atemzug gepasst haben. Das wäre dann ungewöhnlich, dass es dann hier nicht getan hat.
Das Zusammentreffen hier mit Reinhard Göbel ist auch das Zusammentreffen zweier verschiedener Generationen. Göbel gehört zu einem der frühen Streiter für diese andere Aufführungspraxis, für diese Idee, alte Musik eben auch auf den Instrumenten der damaligen Zeit zu spielen. Damals hatte das Ganze auch noch einen politischen Anstrich. Ne? Da war man auf jeden Fall grün und gegen das und gegen das und ja, gegen Atomkraft auf jeden Fall und weiß ich nicht noch was. Das hat sich ein bisschen beruhigt.
So. Ja, man könnte sagen, die alte Musik ist irgendwie im Establishment angekommen und wie Sie schon sagen, also eigentlich kommt es so ein bisschen aus dem Flower Power auch, diese Idee, dass man sagt, wir wollen die Hierarchien flach halten, wir wollen demokratisch ein Ensemble zusammen haben, wir wollen nicht sozusagen in Konzertsälen sein, die in einem 19. Jahrhundert entstanden sind und frontal eine Musik in riesig großen Besetzungen präsentieren und auch so sozusagen in dem Zeitgeistgeschmack, der gerade herrscht, sondern mit der Information darüber, wie es gewesen ist, wie die Sprache gewesen ist in der jeweiligen Zeit, das studieren und dann auch versuchen, Nachbauten von diesen Instrumenten zu spielen. Und so ist das in den 60er Jahren gekommen. Natürlich eigentlich schon viel länger, könnte man sagen. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon Bestrebungen. Und dazu gehört zweifelsohne eben auch Musiker Antike Köln. Das war eines der berühmtesten Ensembles in dem Gebiet und hier in Köln, vor der Haustür sozusagen.
Und geleitet über lange, lange Zeit und gegründet von Reinhard Göbel eben. Jetzt auch mal ganz unabhängig von Göbel und diesen Sachen, jetzt haben wir uns ziemlich aufmerksam diese Aufnahme gerade angehört, während sie lief. Was halten Sie davon, von Ihrer eigenen Aufnahme?
Ja, die ist ja nun schon ziemlich alt. Das ist immer sehr interessant, das dann nochmal zu hören. Ja, ich weiß es gar nicht. Es könnte schätzungsweise vielleicht so 2007 gewesen sein oder so. Und ich weiß noch, wie Göbel mich anrief und sagte, Dorothee, ich habe ein Blockflötenkonzert von Telemann gefunden, wollen wir das nicht mehr aufnehmen? Ja, nein, vielleicht war es doch ein bisschen später, 2009. Trotzdem kann ich es mir noch gut anhören, weil das Ensemble einfach aus einem Guss spielt, mit sehr viel Attacke. Das gefällt mir gut, also vom Orchestersound. Und auch die Flöte, wie ich sie blase, ich glaube, da hat sich jetzt nichts grundlegend etwas verändert, stilistisch in meiner Art zu spielen.
Ist das typisch oder ein Programm von Ihnen, das zu sagen, also ich habe so quasi so eine Marke, so einen Oberlinger-Sound, den muss ich jetzt einfach durchtragen, da darf ich jetzt auch nicht viel dran machen?
Muss ich mal überlegen, aber ich glaube, also ich mag zum Beispiel sehr, die Musik nicht so nackt zu lassen. Das ist natürlich auch eine Idee des 18. Jahrhunderts, dass man das verziert und sich überlegt, wie man eine Steigerung, eine Klimax noch reinbringt in so eine Passage. Und das hört man auch hier in der Aufnahme, dass ich dann anfange, wirklich zu verzieren und steigern zu verzieren. Und das gehört vielleicht zu dem Oberlinger Sound oder auch, dass ich mal gerne Sprache sehr stark hineinbringe, also auch Attacke in das Flötenspiel und mich da auch von Streichinstrumenten inspirieren lasse. Ich habe ja Cello auch lange gespielt und denke immer noch irgendwie streicherisch auch im Klang der Flöte, dass ich auch diese Attacke mag auf der Saite und die Ansprache und verschiedene Konsonanten benutzen, also die Rhetorik auch hineinbringen der Sprache.
Ja. Spielt es da eine Rolle, ob ein Publikum vor Ihnen sitzt oder nicht? Ich glaube, das war hier gerade eine Studioaufnahme. Oder?
Ja, das ist in der Kirche aufgenommen worden, genau. Das spielt eine Rolle. Also ob man jetzt in einem Live-Konzert ist, dann wird das aufgenommen vielleicht. Es ist erstens schön, dass dann nicht hinterher geschnipselt wird und geputzt wird, sondern dass man dann einfach diesen Bogen hat, wie er dann war. Also das ist dann ein musikalischer Atem und Bogen. Und bei Studioaufnahmen oder Aufnahmen, die nur in der Aufnahme und nicht im Konzert waren, geht man wirklich ins Detail rein und sagt, ach, hier hat's ein bisschen gekiekst und hier war die erste Geige vielleicht ein bisschen unsauber und so. Und man putzt so lange, bis es dann ganz toll ist, weil diese Erwartungshaltung dann bei Studioaufnahmen auch leider so da ist mittlerweile. Und man muss eigentlich sagen, dass das fast ein bisschen Überhand genommen hat. Und ich mag eigentlich sehr gerne auch Live-Aufnahmen von Konzerten.
Auch wenn da vielleicht mal ein Fehler drin ist.
Finde ich gar nicht schlimm, ja.
Weil es gibt eine lange Diskussion, seit die Schallaufnahme gibt eigentlich oder spätestens als sie gut geworden ist in 50er, 60er Jahren, dann gibt es dann Leute wie Glenn Gould, berühmtestes Beispiel für jemanden, der gesagt hat, Konzert, das gebe ich komplett auf, ich mache eigentlich jetzt nur noch Studio, ich bin nicht interessiert an diesem Auftritt auch, diesem clownesken Akt da vor den Leuten, die mich dann hinterher beklatschen, je lauter, je schneller, desto lauter rufen die dann hinterher Bravo und wollen vielleicht noch eine Zugabe haben, das will ich nicht, ich will Perfektion haben. Ich will wirklich an allem feilen. Das bin ich vielleicht auch den Komponistinnen und Komponisten schuldig. Wäre auch eine Möglichkeit, die Sache so zu sehen.
Ja, also der Flötenlehrer meiner Mutter, der hat immer gesagt, was ist schlimmer, ein gesunder falscher Ton oder ein kranker richtiger? Und ich finde auch eben, es kann auch einen gesunden falschen Ton geben im Konzert, den man auch verzeiht, weil das ist eine Sekunde und dann ist es rum. Und das sage ich auch immer meinen Studierenden, die manchmal Auftrittsangst haben und sagen, ja, aber dann könnte was schief gehen. Und dann sage ich, aber das macht doch gerade den Reiz aus, dass man versucht, es irgendwie ohne Netz und doppelten Boden hinzubekommen. Und dann dann hat man eine andere Spannung im Spiel, als wenn man weiß, ich kann diese Passage noch 100.000 Mal wiederholen, bis sie dann halt sitzt. Das ist eben was anderes. Und es ist eine eigene Disziplin. Und das andere ist, dass Konzert natürlich Kommunikation ist. Da sitzen Leute, das ist jedes Mal anders. Je nachdem, wie ist der Raum? Wie ist das Wetter an dem Tag? Wie sind wir alle dahin gekommen, Publikum und Musiker und Musikerinnen? Und das macht einen unwiederbringlichen Moment aus, der dann so ist, wie er ist. Und das ist vielleicht auch das Schöne. Also ich schätze sehr das Live-Konzert.
Ja, wie können Sie das denn überhaupt wahrnehmen, was da los ist im Raum oder das Publikum? Ich meine, Sie müssen sich konzentrieren auf Ihren Auftritt, eine Menge Noten zur richtigen Zeit in der richtigen Höhe spielen. Gibt es da überhaupt noch sowas wie der Blick ins Publikum?
Absolut. Ja. Also den lasse ich auch immer gerne schweifen und manchmal sieht man auch jemanden schreiben in der ersten Reihe und man denkt sich, ach, das ist wahrscheinlich der Rezensent oder so und man kriegt schon ein bisschen Angst oder dann gibt es jemanden, da sieht man, dem fallen jetzt so langsam die Augen zu und dann denkt man, jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Oder man merkt auch, ob man eine Nadel fallen hört oder ob die Leute unruhig sind und gerne mal hüsteln, dann merkt man hat sie noch nicht. Und diesen Moment zu kriegen, wo alle wirklich nur noch auf der Stuhlkante sitzen, das macht mir einfach Spaß, den herbeizuführen.
Kommen wir trotzdem nochmal zurück, eben hatte ich was vergessen, doch zu fragen zur Aufnahmesituation in so einem Studio und dem Abhören hinterher. Ich kann mich daran erinnern, Christian Gerhaher zum Beispiel, einer so der ganz großen Sänger zur Zeit, Bariton-Liedsänger, aber auch im Opernfach unterwegs, der sagt, wenn man mit dem spricht und dann auch Musik einblendet, könntest du es nicht ein bisschen leiser machen, ich kann mich nicht hören. Weil ich denke mir, die Blockflöte ist ja auch so ein bisschen wie Gesang. Ne? Gibt man da vielleicht auch ein bisschen von sich preis mit dem Atem, wo man dann hinterdenkt? Weil viele Menschen haben ja ein Problem damit, zum Beispiel sich selbst nochmal zu hören in der Aufnahme und sagen, na doch, bitte nicht.
Es ist eine gute Schule, weil das was transportiert, was ich vielleicht selber nicht so höre. Man muss sich ja klar machen, die Projektion der Flöte im Raum hört sich anders an, wenn man sie von Weitem anhört, als das, was ich am Ohr höre. Das ist was anderes und deswegen sind Aufnahmen auch so wichtig, weil ich dann wirklich auch höre, wie ich klinge und auch merke, mein Gott, ich habe gedacht, ich habe den Klang schon rund und weich gemacht, aber er ist noch nicht rund und weich genug oder so. Mhm. Ne? Und deswegen, man muss es nicht leiser drehen zum Abhören. Ich möchte das gerne mit der Wahrheit hören und dann daran arbeiten. Und deswegen ist dieser Blick von außen immer wieder wichtig. Das sage ich auch tatsächlich meinen Studenten, dass sie sich viel aufnehmen sollen, nicht nur einfach akustisch, sondern auch auf Video, dass sie mal gucken, wie schaut denn das so aus auf der Bühne, damit man einfach auch ein Bild von außen bekommt, was man da macht.
Hören Sie sich auch mal die Kolleginnen und Kollegen an, was die so machen?
Natürlich, absolut. Ja. Selten in Konzerten, wo man dann wahrscheinlich parallel oft unterwegs ist, aber Aufnahmen höre ich mir gerne an.
Würden Sie da so im Blindtest, in der Blindverkostung die Kolleginnen und Kollegen wiedererkennen, sich selbst auch wiedererkennen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erkenne mich selber wieder und die Kollegen und Kolleginnen erkenne ich auch meistens. Ich höre sehr viel Radio und weiß ich auch meistens, wer da spielt.
Ja, aber woran kann man es erkennen? Denn ich meine, die Flöten von der Fabrikation, vom Sound her, also vom Grundklang des Instrumentes, wird sich da wahrscheinlich nicht
Doch. Ja? Da gibt es sehr unterschiedliche Geschmäcker. Es gibt ja einen Flötenbauer, der sehr berühmt geworden ist jetzt in unserer Zeit. Ernst Mayr, der leider früh und plötzlich verstorben ist, von dem auch viele der Namen, die im Moment so zu hören sind auf den Bühnen, also diese Flöten spielen und auch von seinen Söhnen, die dann das Handwerk übernommen haben, von Sebastian und Joel. Das sind Flöten, die sehr, sehr potent sind, würde ich mal sagen. Eine heißt, glaube ich, auch so Turbo Power oder so. Also man kann richtig viel Luft reingeben und Klang machen und in allen Lagen macht sie Klang. Es macht einfach Spaß, es ist süffig. Aber es gibt eben auch Flöten, die wahnsinnig fein sind und näher an den Originalen sind, die man heute in den Museen vielleicht sogar manchmal noch mal kurz anspielen darf, die also ganz fein und leicht und leise in der Höhe sind. Und das ist eine ästhetische Frage und das hört man eben dann auch sofort, ob das jemand ist, der eher das Instrument spielt oder das. Das andere sind stilistische Fragen, also die Art, wie man verziert, wie man artikuliert. Und ich höre sogar auch nationale Unterschiede, also je nachdem, welche Sprache man spricht. Mhm. Die Franzosen, die haben so ein bisschen, man könnte sagen, fast faul Sound, weil so die Sprache so in den Mund hineingeht und das mag ich auch wahnsinnig gerne bei der Flöte, weil es auch so enorm weich klingt und wirklich nach Flauto Dolce.
Das haben Sie eben gesagt, es gibt einen ganz berühmten Flötenbauer, ne? Die Blockflöte, ich denke mir, die ist ja auch deswegen so populär gewesen, weil es so von Kapitaleinsatz so ein bisschen Ja, das ist halt einfach, ne? Besser als sich einen Flügel kaufen und dann mal, und dann mal gucken, dass das Dirk allein nach einem halben Jahr dann doch nicht mehr weiterspielen will. Dann steht dann ziemlich viel ungenutztes Geld im Wohnzimmer rum. Bei einer Blockflöte ist es ein bisschen einfacher und man denkt, ja, ja gut, meine hat so 25 Euro gekostet, was die Oberlinger da spielt, kostet vielleicht 80.
Nein, leider nicht. Das wäre schön. Ja, also diese Flöten, die kosten, gehen so auf die 4.000 Euro zu. Also wirklich toll gemachte, handgemachte Flöten von Staff. Flötenbauern. Und das Schlimme ist ja, dass man nicht eine hat, sondern sehr, sehr viele. Also bei mir liegen 100 im Regal und natürlich haben nicht alle 4.000 Euro gekostet, aber man kommt doch in so einem Flötenleben auf eine sehr große Zahl von Instrumenten, die man auch benötigt für die unterschiedlichen Projekte. Und es ist wie eine lebende Orgel sozusagen, wo man diese verschiedenen Pfeifenregister bedient, die alle was Unterschiedliches ausdrücken auch. Und dadurch hat man nachher einfach eine Riesenanzahl und es gehört natürlich auch eine Sammlerleidenschaft dazu.
Also jetzt nicht nur wegen der einzelnen Register, denn das haben wir noch gar nicht gesagt. Man stellt sich bei Blockflöte immer diese Sopran, diese kleine Blockflöte, vor, ne, mit dem C, glaube ich, als tiefstem Ton, aber die gibt es ja natürlich bis in raumfüllend beinahe, ne, bis zur Kontrabassflöte. Aber ich glaube, ne, was Sie meinten, ist auch noch mal ein bisschen was anderes, ne, dass es stilistische Unterschiede gibt und dafür auch eine, ich weiß nicht, eine andere Holzwahl oder
bei den auch verschiedene Hölzer, verschiedene Bauarten, den verschiedenen Jahrhunderten angepasst. Also es gibt Mittelalterinstrumente, Renaissance-Instrumente, Barockinstrumente, moderne Entwicklungen, ganz unterschiedlichster Art. Für neue Musik, eben die verschiedenen Größen von der Garkleinflöte, die ein bisschen länger ist als mein Zeigefinger, bis zur Subkontrabassflöte, die mich bei Weitem überragt und so weiter. Es gibt Flöten, die man für elektronische Musik einsetzen kann, wo man Mikrofone einbauen kann. Also es gibt alles Mögliche und natürlich beschäftige ich mich auch mit diesen Entwicklungen.
Ja. Wenn man als Kind so zum Instrumentallehrer kommt und sich vorstellt und sagt, ich möchte Klavier spielen, sagt der Lehrer vielleicht oder die Lehrerin, also mit deinen kleinen Fingern glaube ich nicht, dass das was wird. Oder mit deinen Wurstfingern kannst du keine Geige spielen oder du bist zu klein für die Tuba. Gibt es sowas auch? Einschränkungen oder vielleicht auch körperliche Tugenden oder Vorteile für die Blockflöte, dass sie sagen, nee, also ich glaube nicht, dass ihr beiden, macht doch lieber Saxophon, sonst mit der Flöte wird es nichts bei dir.
Also natürlich hat jeder eine andere Hand und manche Finger sind sehr überbeweglich von den Gelenken und drücken sich so richtig in die andere Richtung durch sozusagen. Damit muss man dann lernen, umzugehen. Ich habe tatsächlich auch Studierende, die das haben oder die sehr große Hände haben oder sehr kleine und dann nicht alle Flötengrößen spielen. Aber das hat die Leute noch nicht davon abgehalten, Flöte zu spielen. Was ich gut finde beim Flötespielen ist, wenn man so gewisse kleine Saugnäpfe an den Fingern hat. Nicht zu viel, aber so ein bisschen Fettpölzerchen, um einfach ganz sensibel die Löcher so ein bisschen zu öffnen und damit Dynamik zu machen. Ja. Genau. Und die Nai-Spieler, also die arabische Nai zum Beispiel wird so gespielt, da hängen die Finger über und man ist nicht sozusagen mit diesen Pölzerchen auf dem Loch, sondern eher mit dem Teil dazwischen vom Finger. Also auch hier gibt es sehr unterschiedliche Techniken in den verschiedenen Regionen.
Was man so alles anstellen kann mit einer kleinen, manchmal gar nicht so kleinen Blockflöte, außer Weihnachtslieder zu spielen für die Oma. Davon haben wir jetzt ja schon mal einen guten ersten Eindruck bekommen. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten noch ausführlich übers Repertoire und dass das nicht beim Barock endet. Und eigentlich ist ja auch schon unser nächster Titel dafür ein guter Beweis. Taklamakan heißt dieses Stück. Das ist ein Stück des Schweizer Popduos Yellow, featuring, wie das so schön heißt, Dorothee Oberlinger. Wie ist denn dazu gekommen?
Ja, also der damalige Manager von Yellow, diesem Popduo aus der Schweiz, der lebt in Köln, Louis Spielmann, und der hat uns zusammengebracht und hat gesagt, es wäre doch schön, wenn ihr mal was zusammen macht. Und so bin ich dann nach Zürich gereist in das Studio von Dieter Meier und Boris Planck und es gab ein erstes Kennenlernen. Ich habe alle meine Flöten mitgebracht und gezeigt, was ich so machen kann. Und dann kam eben diese Idee auf, diesen Track aufzunehmen und ich habe so eine elektronische Vorlage bekommen und habe mir dann einige Sachen überlegt und Boris Planck hat dann sozusagen in Layers, in verschiedenen Schichten ganz viele Flöten von mir aufgenommen und das dann so zum Leben gebracht in diesem Track. Also Taklamakan, das ist ja eine zentralasiatische Wüste, eine sehr, sehr große Wüste. Man sagt auch Wüste ohne Wiederkehr. Und so ist ein sehr ausladender Track daraus geworden, der so ein bisschen schwül klingt und weit und unheimlich mystisch manchmal. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Die Dirigentin, Festivalchefin, Professorin und Blockflötistin Dorothee Oberlinger ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Hier ist sie mit dem Schweizer Popduo Yellow und Taklamakan. Wir sind wieder zurück im Studio Raummörchen. Mein Gast heute, die Blockflötistin Dorothee Oberlinger. Frau Oberlinger, lassen Sie mich doch noch mal kurz nachhaken, wo die Musik gerade vor den Nachrichten aufgehört hat, beziehungsweise was die da so gemacht hat. Da haben sie zusammengespielt mit dem Schweizer Popduo Yellow. Eigentlich stellt man sich das ja so vor, dass die Leute von der Klassik mit denen von der Popmusik nicht so viel zu tun haben wollen. Von wegen, lernt doch erstmal Noten lesen.
Tatsächlich gibt es sehr wenige Berührungspunkte und das finde ich sehr schade. Ich habe im Moment einen Studierenten, Matt Kovac, der als Mattia und Popsänger bekannt ist und der dann tatsächlich auch die Flöte auspackt auf der Bühne, wenn er seine Popsongs macht. Und das finde ich sehr beeindruckend. Mich beeindruckt auch die Professionalität, mit der da vorgegangen wird, mit allem. Also von der Entwicklung eines Stücks, man ist ja sozusagen auch Komponist, Komponistin und Interpret zugleich, bis hin zu der Performance auf der Bühne. Und ich finde, da können wir uns manchmal einige Scheiben abschneiden. Was toll war jetzt mit Yellow, war einfach befreit zu sein von den Noten, weil Boris Blank tatsächlich nicht mit Noten arbeitet. Er hat aber ganz klare harmonische Vorstellungen, was er haben will und auch ganz klare Bilder im Kopf. Die hat er mir gegeben. Es waren oft sehr klare Landschaftsbeschreibungen und hat gesagt, versuch das mal in Töne zu packen. Und das war enorm inspirierend. Also überhaupt nicht mit einer Vorlage zu arbeiten, sondern eben sich in diese elektronischen Klänge zu vertiefen. Und er hat dann die Flötenklänge auch nochmal elektronisch verfremdet, sodass sozusagen ein ganz neues Kunstprodukt daraus entsteht.
So ein bisschen vorbereitet darauf müssten Sie ja schon gewesen sein. Denn eben hat ja schon mal durchgeklungen, so der Notentext allein, der ist es nicht in der Barockmusik. Ne? Sie müssen eigentlich, will ich sagen, improvisieren, aber ein bisschen mehr machen aus dem, was da steht. Meist schon, ne?
Das ja, aber man muss sagen, jedes Zeitalter hat ja seinen eigenen Dialekt. Und die Leute fragen mich auch manchmal, ob ich Jazz spiele. Und dann, das muss ich leider verneinen, weil ich einfach nicht diese Erfahrung habe, sozusagen mit der Jazzharmonie, mit der Akkordik zu improvisieren. Wenn ich jetzt damit aufgewachsen wäre oder eine Ausbildung gehabt hätte, wäre das was anderes. Das heißt, so leicht geht es nicht, sich sozusagen improvisatorisch sofort in einem Feld perfekt aufzuhalten. Aber was ich gerne mache, ist einfach frei improvisieren im Bereich des Barock oder in der Renaissance, dann sozusagen in den Stilen zu improvisieren, die dann passend sind.
Wenn es darum geht, was die Klassik lernen kann von der Popmusik, hätte ich bis vor ein paar Jahren wissens in vielen Gebieten gesagt, ja, Marketing zum Beispiel, ne, und Selbstdarstellung, zum Beispiel Covergestaltung. Mhm. Da stehen die meisten irgendwie verloren von der Betonwand und reihen sich auf, ne, die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten und so. Und dann ist es da schon gewesen, da steht dann drüber, Berliner Philharmoniker spielen Sibelius und mehr ist da oft nicht gewesen. Das ist ganz anders bei ihren Soloalben zumindest. Da sind fast immer Sie vorne drauf zu sehen in sehr, sehr attraktiven Porträtaufnahmen mit einer bisschen ausgebleichten oder so mal entfärbten Fotoästhetik. Man kann sofort sehen, also selbst wenn man sie jetzt nicht sofort erkennen würde, würde man tippen, das könnte ein Cover sein von Dorothee Oberlinger. Das ist kein Zufall.
Nein, das ist kein Zufall. Also mein Mann ist Fotograf und Designer und das ist sozusagen ein Familienprodukt. Und es gibt auch immer sehr viel Streit zu diesen Fotos. Zum Beispiel mein Mann ist der Meinung, man sollte nicht lachen auf diesen Porträts. Ist zum Beispiel auch ein großer Fan von August Sander. Das ist ja so ein Kölner Fotograf gewesen. Das ist schon lange her, aber das sind sehr ernste Fotografien, die fast wie Skulpturen sind. Und deswegen hat man dann mehr den Eindruck von ewig Schnelligkeit und nicht von Momentaufnahme. Und das ist, glaube ich, das, was er dann da in dem Moment auch anstrebt, dass es sozusagen nicht so ein Schnappschuss ist, sondern wirklich ein komponiertes Foto. Und ja, das machen wir zusammen. Ich bin aber auch Fan von LP-Covers. Zum Beispiel das White-Album von den Beatles, das ist nicht zu überbieten, finde ich. Also auch diese Möglichkeit zu haben, ist nur schade, dass man dann heute mit den CDs nicht mehr diese wunderbare große Fläche hat, mit der man dann spielen kann.
Ja, wenn man überhaupt noch CDs hat. Ne?
Wenn man überhaupt noch CDs hat, genau.
Wahrscheinlich geht bei vielen ihrer Produktion auch das meiste oder vieles schon mal, ne? So über das digitale Streaming weg.
Ja, also natürlich, alles kann man im digitalen Streaming finden, aber es gibt immer noch das analoge Produkt dazu und das hat dann sowas Bibliophiles, dass man die CD bei sich zu Hause hat und man hat das Booklet und kann so ein bisschen da drin schmökern.
Aber das ist heute mehr eher so Visitenkarte, ne? Früher hat man sogar noch bis in die 80er Jahre hinein ziemlich gut auch Geld damit machen können, in der Popmusik, aber auch in der Klassik. Ja. Das ist heute nicht mehr möglich. Ne?
Nein, also diese Auflagenhöhen sind das dann nicht, also in der Klassik ganz bestimmt nicht, aber es ist Sichtbarkeit, dass man vorhanden ist und in den Rundfunkanstalten auch vorhanden ist, wenn die CDs dann sozusagen bemustert werden und überall hingeschickt werden, dann ist auch das, was man gerade so gemacht hat, überall zu hören und das ist ja auch schön.
Die nächste Aufnahme stammt mal nicht von einem ihrer vielen Alben. Es ist ein Live-Mitschnitt der Kollegen von BR Classic. Wir hören eine wirklich ganz bezaubernde Arie von Georg Friedrich Händel. Tu del ciel, ministro eletto, du, erhabener Bote des Himmels. Georg Friedrich Händel, Tu del ciel, ministro eletto, gehört haben wir das Ensemble 1700 und mit der Blockflöte Sie, Dorothee Oberlinger, und dann noch eine ganz außergewöhnliche Sopranstimme. Man kann kaum glauben, wer da gesungen hat.
Ja, das war Bruno Desart. Und das ist ein männlicher Sopranist.
Wenn man das Video dazu sieht, dann denkt man eigentlich, das ist ein Voice-Over, ne? Dass der vorne ist einer mit dem Bart, ne? Der hat sich zwar auch geschminkt und so, ne? Macht einen Mund auf, aber das kann unmöglich aus der, das klingt ja wie Callas. Also es klingt nicht wie Callas, aber es ist, kommt so hoch wie Callas. An Artisten, daran hat man sich schon natürlich, und Countertenor hat man sich schon gewöhnt. Das ist nur was Besonderes.
Ja, absolut. Ich weiß noch, wie er zum ersten Mal zu mir kam und mir vorgesungen hat. Das war 2018, ist extra nach Salzburg angereist und hat für mich gesungen. Ich hatte vorher ein Video gesehen aus Brasilien, er ist ja Brasilianer, wo ich schon total beeindruckt war mit Mozart. Und ja, also ich bin wirklich hinten übergefallen, weil die Stimme in der Höhe so weich ist und warm. Und wenn man mit ihm Konzerte macht, er hat überhaupt kein Problem damit, stundenlang zu singen, und er wird immer toller noch in der Höhe. Also er singt sich auch nicht müde oder so. Es ist wirklich ein Phänomen.
Hat er gesagt, wie er das macht? Hat er den Stimmbruch übersprungen? Oder?
Ja, also er hat eine relativ hohe Sprechstimme, aber ich glaube schon, also dass es auch ein Falsett ist. Das ist ja bei allen Countertenören so, und ein männlicher Sopran ist eben eigentlich auch so eine Art Countertenor, weil eben falsettiert wird. Und im 18. Jahrhundert hingegen hat man in Italien gesagt, viva il cotello, es lebe das Messerchen, weil man sozusagen schon die Kinder von Jugend an zu Kastraten gemacht hat, so wie Farinelli zum Beispiel, und dann also wie Singvögel sozusagen gelehrt hat, und die waren dann nachher die großen Stars an den Opernhäusern in ganz Europa.
Bruno Desart, der singt nicht nur wie eine Frau, auf dem Video zumindest, hat er sich auch so angezogen und eine großzügige Portion Lidschatten und Wimperntusche aufgetragen und Lipgloss dazu, der Vollbart. Man nennt das heute wohl Crossdressing. Es fällt auf, dass das in der Szene der sogenannten Altmusik, wo sie zu Hause sind, der Barockmusik, der Barockoper, dass da ziemlich viel crossgedressed wird, im Gegensatz zum Mainstream der Klassik und natürlich zum bürgerlichen Wohnzimmer. Woran liegt es an der? Liegt es an der Barockzeit? Lädt die ein dazu, solche Grenzen mal einfach zu sagen, mutig zu überspringen und sagen, hier bin ich.
Ich glaube
anders.
Schon. Und ich glaube, dieser exzentrische Charakter, den der Barock auch hatte, das lieben eben die Leute, die Barockoper besuchen, auch in den Häusern in Versailles oder so, wo man wirklich das originale Ambiente hat. Und gerade da findet man dann wirklich sehr exzentrische Countertenöre, die dann entweder konzertant oder in der Barockoper auftreten und sozusagen das noch leben, dieses Bunte. Ich finde das sehr schön.
Ja, und es wird auch ein anderes Rollenbild, glaube ich, gepflegt. Das kennen wir so, wenn wir durch so ein Museum gehen und sehen wir die alten Schinken so aus dem 17., 18. Jahrhundert. Ja. Der Duke of irgendwie oder so, der steht da manchmal und zieht sogar sein Gewand hoch und zeigt sein Knie. Ja. Und so, ne? Da waren Männer, das auf jeden Fall haben die sich anders verstanden und dargestellt. Und wahrscheinlich färbt das auch ein bisschen ab auf die Kunst, die damals entstanden ist, auf die Musik auch.
Ja, auf die Musik auch. Die ist natürlich auch sehr exzentrisch und der Name Barock ist ja im Prinzip erst später, nach der Zeit entstanden, was verschroben und bizarr heißt. Also es kommt ja von einer Perle, einer schiefrunden Perle, so ist der Name Barock entstanden, weil es eben eine bizarre Zeit war, verschroben, verwinkelt, bizarr, was eben auch diese vielen und großen, opulenten Verzierungen widerspiegeln, die großen Kadenzen, die man in der Oper gesungen hat. Und das ist ein sehr opulenter Stil, den ich auch sehr liebe.
Wer ein ganz traditionelles Rollenbild heute noch pflegt, der wird vielleicht sagen, Blockflöte ist auch nicht so das männliche Instrument schlechthin.
Ist nicht?
Nee.
Naja, weil interessanterweise von der Historie des Instruments war es eher ein männliches Instrument. Ja. Also eigentlich blieb das Männern vorbehalten, das zu spielen. Es gab ja die Stadtpfeifer, die haben dann sowieso alles gepfiffen. Mhm. Die haben Oboe gespielt und Blockflöte und Querflöte. Und man hat sehr viele Bildnisse von kleinen Jungs oder halt männlichen Spielern, die das spielen. Und eine Frau mit einer Blockflöte im Mund wird man nicht finden in der Ikonografie. Es gibt manchmal welche, die sitzen da mit ihrem Liebhaber und im Hintergrund hängen Flöten an der Wand und dann ist die Flöte eigentlich nur ein Sinnbild dafür, dass die Frau irgendwie bald entjungfert wird. Also es ist sozusagen ein sinnliches Symbol. Und man hat die Frauen gerne an ein Virginal gesetzt, damit das Gesicht frei war und sie schön aussahen. Oder an eine Gambe.
Diese Mini-Cembali, ne?
Ja, genau. Oder eben eine Gambe, also auch ein Streichinstrument, wo man dann schön und elegisch aussehen konnte. Aber so ein Blasinstrument, das war einfach nicht schön. Deswegen haben die Nonnen zum Beispiel in den Klöstern auch in Tromba di Mare gespielt. Das waren so Meeresposaunen sozusagen. Also man konnte eine Posaune imitieren, aber es war ein Streichinstrument. Mhm. Dann musste man das dann nicht in den Mund nehmen.
Ja, aber wie man nun die Rollen zuschreiben will, getan hat man es offensichtlich damals auch schon, ne? Dass bestimmte Instrumente eher für A und die anderen eher für B waren. Ne? Also wenn man jetzt auch sagen würde, vielleicht weil sie so klein ist, die Blockflöte, zumindest die kleine Blockflöte ja wirklich sehr klein ist, das ist nichts für starke Männer. nicht nur der Barock, die alte Zeit widerlegt dieses Vorurteil, die Moderne tut es halt auch. Es sind eine ganze Menge Männer unterwegs mit der Blockflöte, auch ganz bekannte Leute dabei. Auch Sie haben eben zwar gesagt, in Wiesbaden hatten Sie eine Blockflötistin als Lehrerin, aber Sie haben auch bei ein paar Männern studiert.
Ich habe auch bei ein paar Männern studiert und es war tatsächlich auch so, und das muss man auch leider feststellen, dass die meisten, die damals so in meiner Zeit Blockflöte studiert haben, waren Frauen. Und die dann die Lehrstühle hatten, das waren meistens Männer. Oder die auf dem Bühnen standen.
Weil die besser spielten.
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich einfach besser verkauft oder so.
Wahrscheinlich,
da bin ich sehr froh, dass sich das umgedreht hat. Hm. Ich habe jetzt auch sehr viele männliche Studierende. Meine Klasse ist sehr ausgewogen und eigentlich auch die Lehrstühle in Europa verteilen sich jetzt ein bisschen gerechter. Und das war damals tatsächlich so. Da gab es sozusagen dann den großen Star oder den Maestro und da ging man hin studieren. Aber die das wirklich gelernt haben, studiert waren meistens Frauen. tun. Und da hat sich einiges getan jetzt. Nein, aber ich war bei ganz wunderbaren Lehrern. Das eine war Walter van Hauwe, der in Amsterdam nach Frans Brüggen, dem großen niederländischen Flötenspieler, dann den Lehrstuhl hatte. Und der ein ungemeiner neue Musikfreak und Technikfreak war. Und das war eine sehr harte Schule. Und wenn man das gepackt hatte in Amsterdam und nicht aufgehört hat während der Zeit, dann war man fürs Leben gewappnet. Da bin ich auch heute noch sehr dankbar. Danach war ich dann bei einem Schüler von Walter, bei Pietro Memelsdorf in Mailand an der Scuola Civica, der dann wiederum ganz extrem ins Mittelalter gegangen ist, da sehr viel Forschung betrieben hat. Und mich haben einfach so die Ränder der Musikgeschichte interessiert. Die neue Musik in Amsterdam, das Mittelalter bei Pietro und vorher die Grundausbildung in Köln bei Ulla Schmidt-Laukamp, die eine wunderbare Lehrerin war, und dann Günther Höller.
Und da muss man als Studierender und Studierende schon auf Wanderschaft gehen, wie die Gesellen früher, einfach mal um... Ja, was denn? Also ich meine, die Technik ist wahrscheinlich einigermaßen standardisiert, die kann eben auch vielleicht eine Person beibringen. Was lernt man denn bei vielen?
Naja, also das Gute ist, dass man von jedem sozusagen das Beste dann nehmen kann. Mhm. Und man schaut für eine Zeit in den Kosmos eines Künstlers oder einer Künstlerin hinein. Und das, was hängen bleibt, das macht sozusagen die Vielheit einer neuen künstlerischen Persönlichkeit. Man macht natürlich auch sein eigenes Süppchen aus diesen Gewürzen, die man da überall aufgefangen hat, aber kann diese Eindrücke wahrnehmen und vielleicht auch irgendwann einordnen. Und das ist nicht nur so, wenn man studieren geht und durch die Länder zieht, sondern auch, wenn man mit verschiedenen Musikerinnen, Musikern aus ganz verschiedenen Ländern und auch Ensembles in Berührung kommt und sagt, hey, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, wie ihr Musik macht, oder das gefällt mir vielleicht überhaupt nicht, das möchte ich anders machen. Und deswegen finde ich, dass Kommunikation ist ein Schlüsselwort fürs Musikmachen.
Wie hat es angefangen bei Ihnen mit der Blockflöte? Hat es überhaupt angefangen mit der Blockflöte? Musikalisches Elternhaus hatten Sie schon, ne?
Ja, also ich komme aus einem musikalischen Elternhaus. Meine Mutter war Grundschullehrerin und dann später Flötenlehrerin, also Querflötenlehrerin, hat sich mit mir zusammen dann noch Blockflöte beigebracht. Mein Vater ist Pfarrer, stammt aber aus einer Orgelbauerfamilie. Ich habe einen Teil meiner Jugend auch im Orgelbau nachts verbracht und habe da Klavier geübt. Die hatten dann so ein kleines Musikhaus noch angeschlossen oder gar nicht so klein. Ja, und das hat mich schon geprägt, weil es dann natürlich auch viele Möglichkeiten gab, Musik zu machen, einfach im Kirchenchor, oder es gab dann Konzerte, bei denen man mitgewirkt hat. Ich habe Cello gespielt, Gambe, Cembalo, eben im Chor gesungen und auch Flöte gespielt, also ganz viele verschiedene Sachen gemacht, die mit Musik zu tun haben, und deswegen war das so eine Sache, die ganz natürlich zu meiner Kindheit gehört hat und wo ich mir nicht groß Gedanken drüber gemacht habe.
Aber Sie sagten, die Mutter hat Querflöte gespielt. Die hält man ein bisschen anders. Wie kommen Sie denn dazu, die Blockflöte zu spielen? Manchmal macht man ja, wenn es viele Kinder gibt oder mehrere Kinder im Haus und man selbst schon ein Instrument spielt, sehe ich das in den Biografien von vielen Musikerfamilien, dann ergänzt man irgendwelche Ensembles. Der eine kann schon ein Cello, da wird natürlich nicht Cello besetzt, sondern da wird nochmal die Geige und irgendwann hat man das Trio zusammen oder kann sogar Quartett spielen. Also mir fällt jetzt nichts ein für Blockflöte und Querflöte zusammen.
Es gibt eine Sonate von Quanz, die man spielen kann. Okay. Nein. Tatsächlich, ich habe auch versucht, Querflöte zu spielen. Meine Mutter hat versucht, mir das beizubringen, aber es ist keine Liebe entstanden zu dem Instrument. Vielleicht hat die Begabung auch gefehlt, einen guten Ansatz zu entwickeln. Hingegen, die Blockflöte war mir sofort sehr sympathisch, weil sie einfach so ergonomisch gut war. Man konnte direkt hineinblasen. Es fühlte sich gut an mit dem Holz und es roch auch so gut. Also auch wenn man das frisch geölt hatte, und ich mochte einfach die Flöte, und von der konnte man mich wirklich nicht wegbringen. Das war so, und ich habe auch die Familie wirklich genervt damit, weil ich zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt habe.
Ist das vielleicht eine Voraussetzung, um wirklich weit zu kommen, dass man nicht dazu geprügelt werden muss?
Ja, also ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich so, dass es meine eigene Idee war und ich das unbedingt machen wollte, und auch das mit der Aufnahmeprüfung, das war eher so meine Idee. Also meine Eltern meinten, ob das nicht so eine tolle Idee ist oder jetzt besser erstmal was Anständiges zu lernen, wo man dann auch wirklich Geld mit verdienen kann. Und nein, es war meine Idee und vielleicht deswegen bin ich dabei geblieben.
Eben hatten wir schon eine Barock-Arie gehört, jetzt kommt noch mal eine. Ja, eben haben wir uns darüber gewundert, wer da singt. Jetzt könnten wir uns eher darüber wundern, dass da niemand singt, sondern eine Klarinette spielt. Und wie? der Klarinettist David Orlowski und der Lautenist David Bergmöller mit Music for a While von Henry Purcell mitgebracht hat, diese Musik heute die Blockflötistin Dorothee Oberlinger. Frau Oberlinger, ich hatte das Stück ein bisschen anders in Erinnerung.
Ja, es ist natürlich normalerweise mit Text und gesungen und in dem Fall haben die beiden ein Arrangement darüber gemacht, natürlich auch mit einem Instrument, was Purcell noch nicht gekannt hat, also mit der modernen Klarinette, und ich finde einfach die Klarinette so ein tolles Instrument, weil es so dynamisch ist, was die Blockflöte gar nicht in diesem Maß kann, das kann die Klarinette eben, und es ist einfach toll, wie die beiden darüber improvisieren, und ich bin ein großer Fan von sogenannten Grounds, also wo sich sozusagen ein Bassschema oder ein Pattern die ganze Zeit immer wiederholt und darüber dann sich diese Variationen abspielen, und das hat man auch in der Barockzeit sehr geliebt, weil es auch ein Vanitas-Symbol war, also für unsere Vergänglichkeit, also ein bisschen die Idee des Kreislaufs des Lebens steht auch gerne am Ende von Opern oder so, denken wir an Monteverdi, Portimio mit Nero und Poppea. Und deswegen habe ich das ausgewählt.
Henry Purcell, hätte er diese Aufnahme gehört, hätte vielleicht gefragt, wer spielt denn da, beziehungsweise was spielt denn da? Klarinette, was ist das? Wurde viel später erst erfunden, dieses Instrument. Ja, historische Aufführungspraxis ist das nicht.
Genau, also es ist sozusagen ein Arrangement und ich finde eine gelungene Mischung von einer modernen Entwicklung eines Instruments. Es gibt ja auch alte Klarinetten, das sogenannte Chalumeau und Laute, und die beiden haben einfach nur zu zweit ein Album gemacht und barocke Standards genommen und darüber improvisiert.
Ich habe jetzt einfach nur mal ein bisschen nachgebohrt, weil wir eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen haben, was diese sogenannte historische oder historisch informierte Aufführungspraxis oder alte Musikszene und sowas, was die eigentlich mal ausgemacht hat, nämlich der Ehrgeiz, es richtig, quasi historisch sozusagen richtig zu machen. Ne? Da kann man natürlich in Details lange bei vielen Sachen drüber streiten, aber das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich unrichtig so gesehen, nämlich Henry Purcell, wie gesagt, in einer Zeit, dass die Klarinette noch irgendwie mindestens 100 Jahre lang warten musste, bis die mal einer zusammengeschnitzt hatte. So dogmatisch sind sie nicht.
Nein, auf keinen Fall. Und das ist ja eine Technik, die man auch damals schon hatte, dass man sozusagen Musik der Väter oder der Großväter genommen hat und mit einer neuen Ästhetik versehen hat und sozusagen retrospektiv was Neues daraus gemacht hat. Und heute haben wir im Pop zum Beispiel das Medley, dass man sozusagen alte Songs nimmt und daraus was Neues macht. Und natürlich, das ist doch toll, wenn man mit den Zeitschichten spielen kann. Und das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, das ist doch die Kunst sozusagen. Ich finde es ganz wichtig, sich sehr intensiv mit den Quellen auseinanderzusetzen, zu wissen, was haben die damals gedacht und wie haben die Musik gespielt, und auch versuchen, das so zu tun. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch wichtig, kreativ mit dem Material umzugehen und, ja, wenn das gut gemacht ist, eventuell auch sozusagen eine Art Beleuchtung davon zu machen aus unserer Zeit.
Aber diese beiden Ansätze auseinanderzuhalten.
Ne? Die sind auseinanderzuhalten, genau.
Also vorher auf jeden Fall ein Disclaimer, ne? Ja. This is not original. Ja. Draufschreiben, damit man weiß.
Ja,
also ein bisschen
weiß
ja jeder. Hofft man ja als Publikum schon darauf, ne, wenn man in so ein altes Musikkonzert geht, dass diese Leute da vorne schon wissen, was sie tun und dass das richtig ist und dass ich mich jetzt auch mit denen auf eine Zeitreise begeben kann. Das ist anders als in der Klassik, ne, da haben die Leute oft gar keinen großen historischen Hintergrund. Einige lesen, ich sag mal ganz frech, einige gibt es durchaus, die ein paar Bücher lesen, aber in der historischen Aufführungspraxis oder in der informierten Aufführungspraxis ist das gang und gäbe, ne, dass sie vielleicht auch, nein, das weiß ich ganz sicher, ne, sie forschen auch, sie suchen Quellen. Ne, hätte man sich das früher natürlich nicht vorstellen können, ne, dass irgendwie, weiß nicht, ein Bruno Walter oder so losgegangen wäre, um irgendwelche Partituren zu finden oder zu entschlüsseln. Das gehört heute dazu und auch so dieses Bemühen darum zu gucken, wie war es damals?
Ja, aber ich finde, dass die Grenzen mittlerweile auch durchlässig geworden sind. Also ich komme ja immer mehr auch mit modernen Orchestern, Symphonieorchestern in Berührung und bin total erstaunt und überrascht, wie intensiv sie sich eben auch mit der Geschichte und der historischen Aufführungspraxis auseinandersetzen. Sie haben dann natürlich ein modernes Instrumentarium, aber sie gehen mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch Respekt an alte Musik heran. Und das gehört mittlerweile auch bei vielen Aufnahmeverfahren von diesen Orchestern dazu, dass man sagen kann, ich habe mich mal eine Weile mit einer Barockgeige beschäftigt oder so. Und das merkt man eben, dass eine jüngere Generation jetzt kommt, die da ein großes Anliegen auch hat. Und von daher, das meinte ich vorhin, wir sind im Establishment angekommen. Ne? Also man könnte sagen, the end of early music eben. Die Early Music für sich gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern sie öffnet sich. Sie hat zwar auch noch ihren eigenen Bereich, wo man jetzt nur alte Musik hört, aber sie ist auch in den Köpfen der anderen angekommen und das finde ich toll.
Und worum geht es da eigentlich dann? Um eine Bereicherung des Sounds? Denn der ist ja so bei diesen alten Musikensemble, auch bei ihren Ensemble 1700, sag mal, wenn man nur eins sagen will, ist es auf jeden Fall rauer.
Ja.
So vor 30, 40 Jahren war noch bei den konventionellen Musikern alles Vibrato und der schöne Ton. Ne, ja. der Glanz, der volle Ton.
Ja.
Ne, das waren so die Ideale, an denen sich alles orientiert haben. Späten Karajan-Aufnahmen oder sowas. Ne, das war
genau.
Hochglanz.
Ja, ne? Natürlich. Der Sound ist ein anderer von einem Barockorchester. Und das ist das, was ich natürlich auch schätze und immer vorziehen würde. Also eine Darmsaite aus einem natürlichen Material. Ein Barockbogen, der diese Leichtigkeit hat und mit Attacke artikulieren kann, sehr schnell artikulieren kann. Wo man eine Ungleichheit hat von schwer und leicht und nicht darauf hinarbeitet, dass eben der Auf- und Abstrich gleich klingt, ne? Wie die Sprache auch ist. Es gibt Hebungen und Senkungen und die hört man im Großen und im Kleinen in dieser Musik. Das fasziniert mich. Und eben die modernen Orchester, auch wenn sie den modernen Bogen haben, manche nehmen ja tatsächlich auch mittlerweile Barockbögen, versuchen zumindest auch, sich von dieser Sprache inspirieren zu lassen. Und das funktioniert bisweilen sehr, sehr gut.
Jetzt haben Sie uns eben schon verraten, dass Sie ziemlich früh angefangen haben mit dem Instrument spielen, also mit der Blockflöte und noch ein paar dazugenommen haben. Das ist ja eigentlich auch ziemlich üblich, wenn man mit Profis spricht. Die meisten haben sehr, sehr früh angefangen. Aber ich habe selten mit jemandem gesprochen, der dann erst sehr, sehr spät sich entschlossen hat, das wirklich ernst zu meinen, ernst zu machen, mit dieser, also auf die Blockflöte, auf dieses Instrument zu setzen. Sie waren 24, glaube ich, ne, und haben erstmal Schulmusik gemacht. Haben Sie sich des Zeugs zur Solistin nicht zugetraut?
Doch. Also es war tatsächlich so, dass meine Eltern gesagt haben, es wäre doch gut, erstmal so ein Basisstudium zu machen und dann kann man sich immer noch überlegen, geht man in die Schule oder macht man weiter, und genau so war es dann. Also das Schulmusikstudium in Köln war fantastisch. Also ich bin heute so froh, dass ich das gemacht habe. Man hat da Partiturspiel gelernt, Chor dirigieren, Orchester dirigieren. Man hat Einzelstunden Gesang gehabt über das ganze Studium weg und hervorragende wissenschaftliche Fächer. Es war einfach die Basis fürs Musikmachen überhaupt. Und dann noch das zweite Studium, die Germanistik, weil ich einfach immer gerne gelesen habe. Das war für mich die perfekte Kombination. Ich hatte eine tolle Flötenlehrerin, eben Ulla Schmidt-Laukamp. Und eigentlich war ich im Herzen immer schon Flötistin. Aber danach habe ich mich dann auch wirklich entschieden, ein Konzertfachstudium bei Günter Höller zu machen. Und ja, so ist das seinen Gang gegangen, dann so langsam.
Studiert haben Sie, bis Sie fast 30 waren.
Ne? Das stimmt. Ja. Ich war eine ewige Studentin.
Ja, das eigentlich ist, also ganz so überraschend finde ich das eigentlich nicht. Aber was mich doch überrascht hat, als ich mal nachgefragt habe, dass Sie zu dieser Zeit keine alte Musik gespielt haben, wenigstens nicht hauptsächlich, sondern dass, vielleicht könnte man sagen, das glatte Gegenteil, nämlich neue Musik.
Ja, in Amsterdam habe ich tatsächlich fast nur neue Musik gemacht und auch viele Uraufführungen. Und ich muss sagen, dass das auch eine fantastische Basis für mein Instrument war, weil man sozusagen über die Grenzen immer versucht hat, rauszugucken. Wie kann ich die Grenzen sprengen? Wie kann ich unglaublich schnell chromatisch in allen Lagen die verrücktesten Dinge tun, mit Elektronik, mit ganz verrückten anderen Instrumenten? Das hat den Horizont so enorm geöffnet, dass man sozusagen nicht in dieser Enge des Instruments, was es ja ist, es hat Beschränkungen. Es hat erstmal nicht so einen großen Ambitus, aber mit vielen Tricks kann man den eben erweitern. Und so ist es für mich dann doch ein grenzenloses Instrument geworden. Und da bin ich sehr dankbar für.
Ja, und dann ist man ja vielleicht überrascht, dass mit dem Barock bei der Blockflöte nicht Schluss gewesen ist. Denn Klassik und Romantik sind eher so ziemlich düstere Epochen für dieses Instrument gewesen. Aber scheint nicht nur die alte Musik eine Renaissance zu haben wieder, sondern die neue Musik hat auch die Blockflöte entdeckt.
Ja, absolut. Und mein Lehrer Walter van Hauwe in Amsterdam hatte dann damals einen Katalog, www.blockflaut.org, angelegt und hat wahnsinnig viele Kompositionen da reingeladen für alle Schwierigkeitsstufen und Besetzungen. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Kompositionen er ermittelt hat, die geschrieben wurden in unserer Zeit. Also es ist wirklich ein Riesenrepertoire entstanden, weil die Komponisten und Komponistinnen das Instrument Blockflöte sehr interessant finden. Vielleicht ähnlich wie das Schlagzeug oder so. Also ungewöhnliches Instrument vielleicht für die neue Musik, aber sehr geeignet, weil man hat keine Klappen. Es hat ein bisschen was von ethnischen Flöteninstrumenten. Man kann sehr viele Effekte machen. Man hat die vielen, vielen Register durch die verschiedenen Größen und deswegen ist es mittlerweile sehr, sehr beliebt.
Wir haben ein Stück neue Musik mitgebracht, relativ neue Musik, 1968 entstanden. Das Stück Continuum für ein altes Instrument, fürs Cembalo, aber eben neue Musik aus dem Herzen der Avantgarde von Giorgio Ligeti. Warum ist das bei Ihnen hier auf der Liste gelandet?
Dieses Stück ist eigentlich eine Täuschung, weil es geschieht was unglaublich Schnelles, Virtuoses die ganze Zeit, also irisierende, schnelle Figuren, die sich immer höher drehen auf dem Cembalo. Aber dadurch entsteht eine große Langsamkeit und Ruhe und Statik und das geschieht gleichzeitig, also Schnelligkeit und Langsamkeit und man verliert eigentlich das Gefühl für die Zeit und das finde ich das Tolle an diesem Stück.
Continuum von Giorgio Ligeti, hier gespielt auf dem Cembalo von Justin Taylor. Dorothee Oberlinger ist heute zu Gast und hat sich dieses Stück gewünscht. Und bei Cembalo, ja, fällt jedem eigentlich ein, Barockmusik, ne? Das in jedem Orchester damals hat ein Cembalo gestanden, in vielen Wohnzimmern, in den Salons des Adels sowieso. Natürlich haben die großen Hoforchester solche Cembali gehabt, auch das Hoforchester vom alten Fritz, gespielt über 2 Jahrzehnte übrigens vom Bach-Sohn Karl Philipp Emanuel. Und so wie das ganze Hoforchester sehr unterschiedlich besetzt gewesen ist mit dem Who is Who der damaligen Musikwelt. Denn Friedrich hat was verstanden von der Musik, hat selbst ein wenig komponiert. Vor allem hat er ihr Instrument gespielt, Dorothee Oberlinger. Hat es nur ein bisschen anders gehalten, ne?
Nur fast hat er mein Instrument gespielt. Also er war ja Traversflötist und hat einen wunderbaren Flötenlehrer gehabt, Johann Joachim Quandt, der uns ja auch ein sehr wichtiges Traktat, eine Flötenschule hinterlassen hat in unserer Zeit. Und der Quandt hat unglaublich viele Flötenkonzerte für den Friedrich geschrieben. Und dann gab es immer eine Abendmusik im Neuen Palais in Sanssouci, wo dann der Friedrich dieses Flötenkonzert von Quandt gespielt hat, dann noch vielleicht ein bisschen was anderes und dann ein enger Kreis hat zugehört und das hat er so quasi sein ganzes Leben gemacht, schon als junger Kronprinz in Rheinsberg und dann später in Potsdam und Berlin. Mhm. Und sogar in den Krieg hat er die Flöte auch noch mitgenommen.
Mhm. Das können Sie sich gut vorstellen, wie der Flöte gespielt hat in Potsdam, in Sanssouci, denn da verbringen Sie im Sommer recht viel Zeit, sind Intendantin eines ziemlich bedeutenden Barockfestivals da und das ist programmatisch tatsächlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen gebaut um den alten Fritz, ne?
Naja, es ist eine Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und der Fokus liegt natürlich auf den originalen Spielstätten, die ja zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Das sind unglaubliche Räume, in die man sonst nicht so reinkommt im Zusammenhang mit Musik und das ist das Tolle eben an dem Musikfestspielen, sonst ist sie, dass man eben dann im Sommer die Möglichkeit hat, Musik in dieser Ansammlung von Räumen, so ein Ensemble findet man ja sonst in der Art in Europa fast nicht mehr, dann im Sommer zu hören.
bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci kann man sie jetzt nicht nur als Flötistin und als Ensembleleiterin, sondern wirklich auch als Dirigentin. Klar, da geht es auch um ein Ensemble, aber auch eben ja, die große Besetzung und natürlich viele Sänger und Sängerinnen erleben mit Werken, die kaum jemand kennt oder vielleicht auch jemand seit oder niemand mehr seit ganz, ganz langer Zeit gehört hat. Selbst die Komponistennamen sagen uns heute kaum noch was. Giuseppe Scarlatti klingt wie der berühmte Scarlatti, der heißt aber eigentlich Domenico mit Vornamen. Dann gibt es Komponisten wie Giovanni Bononcini, Andrea Bernasconi, Wilhelmine von Bayreuth. Wo haben Sie die denn ausgegraben?
Ja, also bei meinem Antritt als Intendantin von diesem Festival habe ich mir vorgenommen, dass ich mich einfach um diese Musikkultur auch an der Oper in Berlin, in Potsdam kümmern will, weil es da einfach noch sehr viele Schätze zu heben gibt. Und so war es zum Beispiel mit dem Giuseppe Scarlatti. Das ist eine Oper, I portentosi effetti della mare natura, also die wundersamen Wirkungen der Natur. Ist eine wunderbare komische Oper, die tatsächlich in Potsdam in dem Schlosstheater aufgeführt wurde, auf Wunsch von Friedrich dem Großen. Es war eine seiner Lieblingsopern und die einfach bis heute komplett verschollen war. Also sie liegt verstreut in verschiedenen Archiven und es ist natürlich eine Forschungsarbeit und eine wissenschaftliche Arbeit, dann daraus wieder eine spielbare Edition zu machen. Wir hatten da Hilfe von Francesco Russo, einem Spezialisten für Giuseppe Scarlatti. Jetzt nur als Beispiel. Ich bin sehr froh, dass wir eben diese Oper dann wieder zum Leben errufen konnten, weil es sich wirklich lohnt.
Aber das ist schon wichtig, dass es sich lohnt, oder geht es nur darum, einfach mal wieder was abzustauben? Man könnte ja sagen, die Geschichte ist oft schon ein ziemlich gerechter Richter und filtert eigentlich so die richtig guten Leute raus und da kann man sich auch eigentlich drauf beschränken. So hat man es auch unglaublich lange gemacht, ne? Das Repertoire von so Orchestern und Ensembles hat es ja oft gar nicht gegeben. Das waren 5, 6, 7 Leute, die hat man rauf und runter gespielt und heute ist das in die unglaubliche Breite gegangen. Lohnt das?
Ich finde ja. Also zum Beispiel Scarlatti ist ein richtig toller Komponist und hat riesengroße Ensemblestücke komponiert. Klingt manchmal wie ein früher Rossini oder so. Ist einfach gut gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn es auch mehr gespielt wird. Natürlich gibt es auch viele Sachen, die es vielleicht nicht mehr wert sind, nochmal zu bringen. Aber das kann man ja eben dann auswählen. Man kann das Material sichten und so haben wir doch einiges gefunden, wo ich der Meinung bin, das kann auch mal ins Repertoire neu übergehen. Man muss ja nicht immer das Gleiche hören, es muss nicht immer Händel sein.
Und dann auch immer in der Originalfassung, in der Originallänge, denn das ist ja, was vielen Leuten so ein bisschen auf den Keks geht bei der Barockoper. Die dauert und dauert und dauert und wir wissen mittlerweile natürlich auch, dass die Leute damals nicht so still da gesessen haben. Ne? Die haben Kekse geknabbert, sind rein und raus, haben sich mit ihren Nachbarn unterhalten, das tun wir heute nicht und dann sitzen wir da und denken, oh Gott, die Story, die kommt aber nicht so richtig ins Rollen hier.
Ja, es war natürlich damals eine ganz andere Situation. Man hat das als komplette Abendunterhaltung gemacht. Man hat währenddessen gegessen, sich mit Freunden getroffen, unterhalten. Und wenn man eine Arie besonders schön fand, dann wurde die nochmal dreimal wiederholt oder so. Und dann ging das so in die Nacht hinein und es war einfach so die Vergnügung. Ne? Heute hat man da andere Möglichkeiten. Dann geht man nochmal zusammen ins Kino oder keine Ahnung. Ja, also man kann natürlich für heutige Verhältnisse auch Opern etwas eindampfen, ein paar Rezitative weglassen oder so. Aber manchmal ist es einfach auch schade, weil dann der Fluss des Stückes natürlich auch kaputt geht.
Aber soweit würden Sie jetzt nicht mit der historisch informierten Aufführungspraxis gehen, dass Sie sagen, nicht nur wir auf der Bühne richten uns nach den damaligen Gepflogenheiten, sondern ihr könnt das auch tun?
Also ich muss sagen, ein zu langer Opernabend ist schon, kann sehr anstrengend werden. Also ich mache auch öfter mal Kürzungen, damit es ein bisschen kompakter ist.
Ich fasse es mal zusammen, Professur am Mozarteum in Salzburg. Sie leiten das Ensemble 1700, haben es auch gegründet. Sie sind Dirigentin, Solistin, leiten noch ein anderes Festival dazu, die Barockfestspiele Arolsen. Sie sind Frau, Ehefrau und Mutter. 2018 die künstlerische Leitung in Potsdam zusätzlich übernommen. Sie sind gerne beschäftigt?
Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Also mir ist so einiges zugeflogen und dann war es so. Aber es sind alles Sachen, die mir Freude bereiten und die sich auch gegenseitig irgendwie beflügeln. Nehmen wir mal diesen pädagogischen Aspekt. Wenn ich mit jungen Leuten arbeite, dann kann ich einerseits denen von meinen Erfahrungen erzählen, die ich habe im Konzertleben, einmal als Musikerin, als mit meinem Ensemble, aber auch als Veranstalterin. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Und eben die Gedanken von den jungen Leuten beflügeln mich wieder, dass ich sozusagen auch up-to-date bleibe und weiß, was im Moment auch die Fragestellungen sind. Und das mit der Familie ist manchmal schwer zu vereinbaren und es ist eigentlich jeden Tag wieder eine Prüfung, wie man sozusagen alles gut unter einen Hut bekommt, weil das ist das Allerwichtigste, dass ja mein Kind gut aufwächst, seine Mutter oft genug sieht und wir viel zusammen auch unternehmen können und das versuche ich einfach immer wieder, aber es kostet immer wieder einige Planungsanstrengungen, das gut hinzubekommen.
2020, vor 4 Jahren, haben Sie als Solistin, Dirigentin und Festivalleiterin eine Zwangspause einlegen müssen. Corona hat das Kulturleben in weiten Teilen der Welt lahmgelegt und viele von uns dann sicher auch zum Nachdenken gebracht über das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Lassen Sie es uns doch mal zum Schluss eingrenzen. Was fehlt uns ohne all die alte Musik, die Musik vergangener Epochen und Generationen?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass es möglich ist, auch ohne Eventisierung ganz normal kontemplativ Musik zu hören, ohne ein großes Ziel zu verfolgen. Also mir reicht ein wunderbares Kammerkonzert in einem tollen Raum und dann diese Musik zu hören. Mir ist es oft zu viel drumherum, wo man denkt, das reicht nicht aus. Ich muss noch das dazu machen und das und dann muss es noch ein tolles Essen geben und so. Und ich sage dann manchmal, weniger ist mehr und zurück zur Einfachheit. Und diese Überladung, die wir auch mit dem Netz haben und mit den elektronischen Medien und so, die macht uns ja oft ganz kribbelig und diesen Fokus wiederzufinden und ja, zu so einer neuen Langsamkeit und Kontemplation zu finden. Und da kann die Musik eben helfen und das wünsche ich mir, dass das auch wieder mehr möglich sein kann.
Dorothee Oberlinger, zum Schluss Musik aus einer Oper des Italieners Andrea Bernasconi, aber das Stück, das wir hören, hat jemand anders komponiert.
Ja, das Stück stammt von Wilhelmine von Bayreuth, die ja die Schwester von Friedrich dem Großen war, die dann nach Bayreuth verheiratet wurde und da ein wunderbares Opernhaus aufgebaut hat, das markgräfliche Opernhaus, das man heute auch noch bewundern kann. Und sie war sozusagen Intendantin ihres Hauses, wie Friedrich es in Potsdam war und in Berlin, in der Staatsoper unter den Linden. Sie hat ihn auch eingeladen zu dieser Oper, wo wir gleich das Stück draus hören, L'Uomo. Und sie hat zu dieser Oper sogar selber das Libretto verfasst, auf Französisch, hat dann auf Italienisch übersetzen lassen und hat selber auch 2 Kompositionen beigesteuert, denn sie war auch Musikerin und Komponistin. Und hier hören wir jetzt gleich den guten Geist, oder man könnte sagen den Geist des Lichts, denn es ist auch eine ganz hohe Arie. Der Bon Genio singt hier und das Ganze ist gesungen von Francesca Benitis mit dem Ensemble 1700. Vielleicht hat in der ursprünglichen Aufführung sogar ein Knabe gesungen. Ich könnte es mir gut vorstellen.
Musik also von Wilhelmine von Bayreuth, die Cavatina Acchiaro Splendi e Torno mit dem Ensemble 1700 unter der Leitung meines Gastes heute in den Zwischentönen, Dorothee Oberlinger. Schön, dass Sie hier gewesen sind, Frau Oberlinger. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.